freuen uns, dich auf Podcast begrüßen zu dürfen und dir so Anteil an unserem gottesdienstlichen Leben zu geben. Wir danken dir für jede Form des Mittragens. Mit einer Online-Spende auf der Website kannst du die Vision der Vineyard Bern finanziell unterstützen. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Hören der Botschaft und Gottes Segen.
Martin kenne ich seit ziemlich genau 13 Jahren. Ich habe das nämlich in meinem E-Mail-Verlauf schauen, wo alle E-Mails aufbewahren. Da haben wir so ein Jugendleiter, stimmt nicht mehr, dann bin ich ja schon in den 30er gewesen, so ein Leitertreffen von jungen Leitern in der Schweiz. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, der Urban Kamenzind aus der katholischen Neuneuerung. Sag mir mal, kennst du einen jungen, dynamischen Leiter aus der katholischen Kirche, wo Jesus liebt, wo man auch einladen könnte? Dann hat er gesagt, ja, gar keine Frage. Der Martin Itten. Und als ich ihn kennengelernt habe, er hat gesagt, ich darf ihn nicht zu fest loben. Der Martin ist ein Mann...
Er übertreibt ein bisschen da. Aber ihr kennt ihn wahrscheinlich schon.
Nein, mit solchen Menschen wie mit ihm willst du einfach zusammen sein. Weil seine Leidenschaft die ansteckt. Dazu ist ein Mann mit so vielen Ideen. Er hat schon Radio gemacht, Fisherman FM. Er ist jetzt Herausgeber von diesem Magazin, das ihr übrigens hinten gratis mitnehmen dürft. Melchior sieht Hammer aus.
Ist die Brüder vorne drauf?
Ja, darum sieht es Hammer aus. Nein, Gestaltung gemeint natürlich. Du bist mit dabei gewesen beim Start von einer Jugendgebets- und Worship-Bewegung in der katholischen Kirche Adore, wo mega cool ist. Einfach ein Mann mit vielen Ideen. Du bist Stadtrat.
Gemeinderat, ja.
Gemeinderat heisst
aber Stadtparlament,
euch.
Ja.
Genau. Du wohnst im Kloster mit deiner Familie. Einfach ein Mann mit ganz vielen Facetten. Und tatsächlich eine Frage, deine Leidenschaft, deine Liebe für Jesus, deine Entscheidung. Bist du immer so leidenschaftlich für Jesus unterwegs gewesen?
Nein, natürlich nicht. Also, ich komme aus der Innerschweiz, versteht ihr meinen Dialekt? Oder soll ich ein bisschen Berndeutsch versuchen? Wahrscheinlich besser nicht. Ich komme von Zug. Das ist die Stadt mit dem besten Hockey-Club in der
Hopp
Schweiz.
Hopp SCB! Wir werden die Playoff-Serie gegen EV Zug gewinnen.
Genau, und ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo also eine Urzuger Familie sozusagen, Eltern und also Vater und Mutter sind Generationen in Zug, oder? Also ihre Vorfahren. Und ich bin eigentlich aufgewachsen, wie man aufwachsen, wenn man so eine Urzuger katholische Familie ist. Der Glaube hat bei uns eine Rolle gespielt. Wir sind am Sonntag in die Kirche gegangen. Und meine Eltern haben das auch versucht, das Kind weiterzugeben. Es ist nicht so gut gelückt bei allen, bei mir auch nicht so. Es war ein bisschen so, meine Mutter hatte so eine Prägung von daheim, dass man einfach am Sonntag in die Kirche muss. Und wenn man nicht geht, passiert vielleicht etwas Schlimmes. Also man muss gehen, dass man es erfüllt. Oder?
Mehr Angst treiben.
Ja, eher Angst, katholisch, sage ich alle. Ja. Und mein Vater ist eher so gegangen, man geht, weil das haben alle unsere Vorfahren auch schon gemacht. Also das ist einfach, das gehört dazu. Und er hat dann geschlafen am Sonntag in der Kirche. Haben wir ihn so erlebt.
Und du da in der vierten Reihe, würdest du bitte genau aufwachen?
Und ich würde sagen, ich habe eigentlich nicht wirklich, wir haben eine Glaubenspraxis gehabt, aber ich habe natürlich als Kind habe ich nicht eine persönliche Beziehung gehabt und ich habe auch nicht gewusst oder gespürt, dass der Glauben etwas ist, was erlösend ist, was Freude ist, was erfüllend ist. Das habe ich nicht gekannt. Und als ich da jung war, ich habe eine intensive Teenager-Zeit gehabt, Pubertät, stark pubertiert. Und dann bin ich nicht mehr gekillt, natürlich, habe ich alles andere gemacht. Und dann hat es einen Moment gegeben in meiner Jugend mit 16, wo ich ein bisschen auf die Fresse gefallen, auf Deutsch gesagt. Ich bin aufgefunden worden am Strassenrand im Koma. Ich habe mit 3,2 Promille Alkohol. Ich bin knapp 16, es ist noch nicht 16, 15. Haben sie mich gefunden, ein bisschen abgestürzt, an einem heiter hellen Tag. Also es war so Feierabend. Und das war ein Moment, der mich dann viel zum Nachdenken gebracht hat. Also ich habe vorher, muss ich vielleicht noch sagen, in der 3 Jahre Sekundarschule, ich bin Snowboardrennen gefahren, ich habe Partys organisiert mit meinen Kollegen Reggae-Konzerte. Ich war in der Reggae-Szene ein bisschen unterwegs gewesen früher. Gibt es noch andere, die Reggae hören? Hoffentlich schon. Genau, und ja, ich habe einfach ein bisschen alles gemacht, das Gefühl gehabt, ich bin der Geilste und Glauben und so brauche ich nicht, bin auch lange nicht mehr gekillt. Und dann ist eben das passiert und dann habe ich gewusst, ich muss etwas ändern. Aber ich habe nicht gewusst, was. Ich habe einfach gewusst, so kann ich nicht weitermachen. Ich hatte ein riesiges Problem in der Schule, daheim und überall. Ich war so ein Problemjugendlicher. Und dann hat meine Mutter, sie ist immer in die Kirche gegangen und sie hat auch viel gebetet für mich. Ich glaube heute, dass mich das auch gerettet hat, das Gebet von ihr und von anderen. Hat dann eines Tages einen Flyer mitgenommen von der Kirche für eine Jugendpilgerreise und hat gesagt, willst du da gehen, wenn du gehen, zahlt er das. Es war so eine Reise für 10 Tage mit einem Bus nach Bosnien-Herzegowina, also ein bisschen weg. Ich dachte, das ist mal etwas anderes, oder? Und sie hat gesagt, ja, wenn du zahlst, okay, oder? Und dann bin ich gegangen und dann habe ich am 2. August 2002, da bin ich 16, jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt ich bin, durfte ich total unerwartet und auch unverdient im Rahmen dieser Pilgerfahrt eine Gotteserfahrung machen.
Und das, was ist dort passiert? Was heisst eine Gotteserfahrung?
Sehr schwierig zu sagen. Es war ein grosses europäisches Jugendtreffen mit etwa rund 20'000 Jungen. Und es war ein Gebetsabend, es war so eindämmernde Stimmung und es war Anbetung. Und in dem Moment hat mich Gott angesprochen, direkt in mein Leben hinein. Ich bin auf die Knie gefallen, ich habe eine Freude gespürt, eine Liebe, die ich nicht gekannt habe. Und die für mich so Sinn gemacht hat. Erst später, als ich dann mich angefangen habe, mit dem Glauben auseinandersetzen, intensiv, da ist mir so ein Bild gekommen, wo Jesus ja sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, in dem Moment habe ich das gespürt, ich habe das gewusst, dass das wahr ist, dass Jesus lebt und dass er mich gern hat und dass mein Leben nicht sinnlos ist. Und ich habe gewusst, dass er die Wahrheit ist und dass ich ihm folgen muss, wenn ich ein gutes Leben haben will. Und dann habe ich entschieden, damals als 16-jähriger Bübel, ich will das probieren, Jesus nachzufolgen. Und habe auch noch eine zweite Sache, ich will ein besserer Mensch werden. Da bin ich immer noch dran, das zu probieren.
Schon speziell, weißt du, wie du sagst, vorher gedacht, ich bin der Geilste. Und plötzlich in die Gottesbegegnung und du merkst, ich verletze ganz viele Leute.
Das ist vor allem passiert, genau das habe ich vergessen zu sagen. Also in dem Moment habe ich einerseits die Liebe gespürt und ich habe brüllt, das hat mich erfüllt. Ich bin total es ist ein unbeschreiblicher Moment, wenn dich Gott so direkt anspricht und so dir rettet und sich zeigt irgendwie. Und gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, dass ich dieser Liebe überhaupt nicht gerecht werde. Oder? Mit meinem Lifestyle, mit allem, was ich gemacht habe. Ich habe so viele Leute verletzt, meine Eltern, Kollegen, Freundinnen, alles Mögliche. Und das ist mir erst da eigentlich aufgefallen. Also, vorher war ich ein sehr gleichgültiger Mensch, vernebelt, ich habe viel gekifft, ich bin, oder Reggae-Szene ist klar. Und ich bin total egoistisch, vernebelt irgendwie durchs Leben. Und hatte gar kein Gespür mehr für solche Sachen, für die Realität, für die Wirklichkeit. Und irgendwo hat mir Gott dort wie das gezeigt. Und dann habe ich auch gemerkt, ich muss umkehren, ich muss mein Leben ändern.
Jetzt, du hast auch im Gespräch hast mir erzählt, wie er gerade Adore angefangen hat. Adore, ganz wichtig geworden ist für dich. Kannst du uns sagen, was ist Adore?
Ja, also das war eigentlich so, vielleicht muss ich kurz von den Anfängen, von der, das war eine Jugend oder ist eine Bewegung von Jungen, wir waren einfach ein paar Junge, die dann irgendwann angefangen haben, miteinander zu beten, regelmässig, immer am Sonntagabend. Und aus dem ist so wie eine Bewegung entstanden, die jetzt in 15 Schweizer Städten ist, zum Teil ganz klein, zum Teil etwas grösser. Genau, und wie ist das entstanden? Und für mich ist das ganz wichtig gewesen, dann auch für meine Städtebekehrung immer wieder. Also eben, ich bin jetzt 20 Jahre quasi, wo ich die Erfahrung das erste Mal gemacht habe und habe mich in dieser Zeit immer wieder mit neu müssen bekehren und habe auch immer wieder unglaubliche Sachen mit Gott erleben. Auch schwierige Sachen, wo Gott aber gleich irgendwo auch dabei war. Und darum ist die Bewegung für mich ganz entschieden worden. Und die ist entstanden, eigentlich auch sehr übernatürlich, wenn man so will. Ich komme ja von Zug und ihr kennt Zug, hat neben dem besten Hockey-Club auch noch andere, so Attribut, also auch im negativen Sinn. Zug ist eine sehr reiche Stadt. Wir sind die reichste Stadt weit und breit, oder? Geld regiert in Zug. Und in Zug hat aber etwas passiert, was viele nicht wissen. Vor über 20 Jahren ist ein altes Kloster in der Stadt, wo alte Mönche waren bis 1997, die sind dann gegangen, weil sie keinen Nachwuchs hatten, ist neu besetzt worden mit einer jungen Gemeinschaft, die sehr inspirierend ist. Die heisst Gemeinschaft der Seligpreisungen. Die kommt von Frankreich ursprünglich. Und das ist so wie eine monastisch prägte Gemeinschaft, die aber vor allem Junge leben, die einerseits als Mönch leben, aber auch als Schwestern, aber auch als Familien, also verschiedene Lebensstände. Und die sind 2000 auf Zug gekommen in das Kloster. Also mitten im Herz von Zug ist das Kloster, wo die leben und wo betet, viel betet und so. Und die haben mir sehr viel geholfen. Die habe ich dann auch kennengelernt, aber erst später. Und die haben den Eindruck gehabt, dass sie würden wollen, eine Jugendarbeit gründen. 2003 war das. Und sie haben wie das Gefühl gehabt, im Gebet, das wäre nachher. Aber sie haben auch gewusst, ah, wir dürfen das nicht jetzt selber initiieren, sondern Gott muss uns die richtigen Leute bringen. Also es soll nicht eine Initiative sein von uns, sondern es muss wirklich vom Himmel her gesteuert werden, sozusagen. Und sie haben wirklich ein Jahr lang gebetet, intensiv. Und dann ist etwas passiert, was wirklich lustig ist, dass zwei junge Typen, damals sind sie jung, jetzt sind sie auch ein bisschen älter, haben beide sich nicht gekannt. Beide aus Zug sind in Vancouver gewesen, haben ein Auslandssemester gemacht im Studium. Und haben beide unabhängig voneinander an unterschiedlichen Orten, also lebendige Kirche erlebt und auch Glaubenserfahrung, Gotteserfahrung dürfen machen. Und dann sind sie nach dem Semester, das sie dann gemacht haben, sind sie noch reisen und treffen sich zufällig in einem Nationalpark, in Banff, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Rocky Mountains, und treffen sich in dem Campingplatz, auch ein Schweizer, okay, auch von Zug. Und dann im Gespräch, okay, gleiche Erfahrung gemacht, der eine in einer katholischen Jugendgruppe und der andere in einer Freikirche. Und beide haben eigentlich sich entschieden, dort auf dem Campingplatz, dass sie heimgehen, ihre Heimat, und wollen eine Jugendgruppe gründen, sozusagen. Eine Gebetsgruppe. Und so ist es dann gekommen, dass sie an das Kloster sind geklopfen. Die haben schon ein Jahr gebetet dafür. Und so hat sich zusammengeführt, was nur der Himmel zusammenführen kann. Und man hat entschieden, dass man ab nächsten Sonntag anfängt, beten, immer am Sonntagabend Lobpreis machen, Impuls, Anbetung. Und das ist seither, läuft das so. Und das ist Adorei. Und aber es gibt es jetzt überall ein bisschen. Ich würde sagen, es ist eine Gebetsbewegung von jungen Leuten. Inzwischen sind wir ein bisschen älter schon, die Oldies. Aber es sind auch viele Junge immer nachgekommen. Und das ist einfach schön zu sehen. Und das hat mir sehr geholfen. Das Gebet, jeden Sonntagabend zusammenkommen, miteinander Lobpreis machen, das hat mein Leben sehr stark geprägt, natürlich dann auch später bis heute.
Es ist natürlich cool zu hören, was Gott einfach so auslöst, so die Impulse, was er für Leben bringt. Jetzt, du hast in der katholischen Kirche zum Glauben gefunden, obwohl du viele Fragen hast. Was kannst du darüber sagen, über diesen Prozess?
Ja, also für mich war das schon auch überraschend. Ich habe die katholische Kirche als Kind jetzt nicht sehr positiv erlebt und habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, juhui, das ist jetzt der Ort, wo ich gerne bin. Aber ich habe halt im Rahmen oder innerhalb von dieser Kirche Gott erlebt. Und ich habe das nicht können leugnen. Also ich habe die Erfahrung gemacht innerhalb von der katholischen Kirche. Und das hat für mich schon eine Spannung ausgelöst. Ich habe natürlich sehr viele Fragen gehabt, auch zu ganz vielen Sachen, was man so weiss über die Kirche und warum ist das so und wieso sagt die Kirche das und dieses. Und musste dann einfach ehrlich sein und sagen, okay, wenn ich Gott jetzt in dieser Kirche erlebt habe, muss ich mich dem auch stellen und versuchen, Antworten zu bekommen. Und bin dann auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen tiefer graben und habe einfach versucht zu verstehen, wieso ist die katholische Kirche so, wie sie ist. Und ich muss sagen, auf dieser Suche habe ich auch sehr viele Leute kennengelernt, besonders aus Ordensspiritualität, also Klöster, die mir sehr geholfen haben. Mönche und Nonnen, die mir sehr viele Schätze gezeigt haben. Und ich habe die Kirche, ich sage jetzt mal, als unglaublich reichhaltig dürfen kennenlernen. Und ich bin heute sehr froh, dass ich katholisch sein darf, weil ich da Sachen gefunden habe, geistliche Schätze, die mir so viel helfen, um auch im Alltag Christus nachzufolgen.
Und das wollen wir ja heute Schätze so ein bisschen entdecken, nach Schätze graben. Kannst du uns etwas von diesen Schätzen, von der Schönheit der Kirche, erzählen?
Ja, wir sind ja in der Fastenzeit, oder? Und Fastenzeit kommen wir ja nachher auch noch ein bisschen drauf. Das ist für mich eine wichtige Zeit. Und ich habe viele Sachen gelernt, gerade eben, das habe ich vorher gesagt, von Mönchen und Nonnen, die in den Klöstern leben, von dieser Lebensform und von dieser Mystik und von dieser Liturgie auch, die sie leben und wo sie irgendwie das Christentum in den Alltag hineinbringen. Und das sind sehr konkrete Sachen, wo mir wirklich leichter aufgegangen sind.
Kannst du uns das Beispiel geben, wo gerade liturgisch klingt, für viele manchmal fast ein bisschen wie als, das ist halt einfach abgerattert, aber du hast dort eben drin gesagt, hey, da erlebe ich, wie der Glaube in den Alltag kommt.
Ja, also Liturgie ist für mich ein Mysterium. Das ist etwas, das man nicht einfach so verstehen kann, glaube ich. Da muss man einfach reintauchen. Und dann merkt man plötzlich, das macht etwas mit einem. Also in der katholischen Kirche haben wir sehr viel Weihrauch. Wir haben so Elemente, die irgendwie den Gottesdienst noch drin hineinbringt. Oder auch körperliche Haltungen. Wir knündeln, wir stehen auf. Das hat alles immer eine Symbolik dahinter. Und wenn man die Symbolik irgendwie mehr versteht, merkt man, wow, das hat eigentlich etwas, das hat etwas mit meinem ganzen Leben zu tun. Ich kann vielleicht etwas rausgreifen, weil man könnte ganz viel sagen.
Darf ich schnell etwas dazu sagen? Ich war Anfang des Jahres an der Mehrkonferenz in Augsburg. Wir haben dort so einen Eucharistie-Gottesdienst erlebt. Ich weiß nicht, vielleicht haben das hier sogar schon gesagt. Meine Tochter hat es ganz furchtbar gefunden. Mir ist vom Virus auch ein bisschen schlecht geworden, ehrlich gesagt.
Aber, die übertreibe ich dort ein bisschen.
Ja, es ist wirklich, also es ist wirklich, es ist heftig gewesen. Aber ich hatte die Liturgie vor Augen gehabt, ich konnte es ablesen, nicht nur was passiert, sondern auch wieso. Mhm. Und dort dann eben zu entdecken, jetzt küsst zum Beispiel der Priester
das Evangelium.
Oder das Evangelium. Mhm. Es gibt ganz viele so symbolische Haltungen, und ich sehe, das ist wie ein Ausdruck von, ich stelle mich unter dich, ich ehre dich. Und das hat plötzlich ganz viel Sinn gemacht. Oder auch die Liturgie, ich finde die im Internet, und plötzlich zu merken, hey, dass man schon ein bisschen vorfertig und runterlehren wirken, aber ich verbinde mich mit Menschen auf der ganzen Welt.
Das auf jeden
Ich verbinde
Fall.
Mich mit Menschen aus der Zeit, die vor 300 Jahren ihn angebetet haben. Und plötzlich bin ich wie Teil von einem Größeren da drin. Also auch das hat plötzlich eine Schönheit bekommen.
Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich so vielen Orten auf der Welt schon sein durfte. Von Alaska bis Australien, von Amazonas, Brasilien bis überall. Und das zu sehen, dass du eigentlich überall in eine katholische Liturgie kannst gehen kannst und gerade integriert bist. Also Family bist gerade daheim. Oder? Das ist wirklich, das kann ich ausdrücken.
Das geht uns ähnlich beim Worship. Du kommst in die Vigne, du kannst anbeten, du fährst aufeinander beten. Das ist unsere Liturgie.
Ja, voll.
Und auch dort, wo du herkommst, merkst du, da connected
und ich merke auch, wenn ich jetzt bei euch bin oder sonst, wo Lobpreis gemacht wird und die Ausrichtung eingenommen wird und Gott anbetet wird, dann sind wir eine Familie. Ja. Das machen wir auch auf unsere Art. Wir kennen den Lobpreis-Stil auch in der katholischen Kirche. Wir haben auch Liturgie und Liturgie ist auch Lobpreis. Und das ist etwas, was ich auch bei den Klöstern entdeckt habe und etwas, was mir extrem hilft auch für den Alltag. Weil letztlich geht es ja darum, dass wir auch das übernehmen wollen. Also wir wollen nicht nur am Sonntag eine Stunde Lobpreis machen oder so, sondern, und nachher eine Woche lang als Atheisten leben, sondern wir wollen im Prinzip, wir wollen, dass alles zu einem Lobpreis Gottes wird, oder? Und das merkt man, das ist die Intention letztlich, die auch Klöster haben zum Beispiel. Etwas, was mir sehr nahe geht, ich wohne in einem Kloster jetzt auch, also ich habe eine Familie, aber wir wohnen in einem alten Kloster, über 700-jährig, auch in Zug, das ist etwas anderes als das, was ich vorher gesagt habe. Sind wir zu lang? Geht's noch?
Alles gut.
Und vielleicht ist euch das auch schon mal aufgefallen, aber die alten Klösterkirchen und auch sonst die alten Kirchen sind immer nach Osten ausgerichtet. Die sind geostet. Wahrscheinlich da Berner Münster und so, bin ich ziemlich sicher, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber die sind ganz sicher nach Osten. Also das kommt davon, weil die Christen früher schon in den ersten Jahrhunderten sich im Gebet immer nach Osten ausgerichtet haben und darum haben sie auch Kirchen nach Osten gebaut natürlich, um das einzuhalten. Und die Symbolik finde ich so stark und die ist mir vorher auch in Sinn gekommen, da beim Lobpreis, weil die Symbolik nach Osten zu beten ist vor allem, weil im Osten die Sonne aufgeht, jeden Morgen. Und das ist für die ersten Christen schon und für Christen von allen Zeiten immer ein Symbol für Christus. Jesus, der in die Welt kommt und das Licht in die Welt bringt und alle Dunkelheit erhält. So wie die Sonne, die jeden Morgen kommt und Dunkelheit erhält. Und das ist so eine starke Symbolik, dass Christen gesagt haben, wir dürfen uns auch im Gebet nach Osten ausrichten, weil das soll eigentlich das sein, was unser ganzes Leben ausmacht, oder? Ostet sozusagen, oder orientiert, das hat sogar ist in unseren Wortgebrauch aufgenommen worden. Orient heisst aufgehendes Licht. Also wenn wir uns orientieren, tun wir uns zum aufgehenden Licht ausrichten. Das ist eine tiefe christliche Symbolik.
Wow, das habe ich nicht gewusst.
Ja, die mich mega berührt. Das heisst, hey, wo ist das Licht und wo ist Christus? Und Christus ist eben der Auferstandene. Ja. Also das ist nicht einfach irgendwie so, sondern er ist der Retter, ist der Erlöser. Und so gehen wir durchs Leben. Und die Haltung von dem ist der Lobpreis. Das ist die Antwort auf das. Oder? Das ist echt Gebetsform. Und ich glaube, das ist mir heute da so eingefahren bei euch, wenn ihr einfach so wirklich krassen Lobpreis macht, wo genau die Haltung einnimmt, wo die ersten Christen, die uns alle verbindet. Mhm. Und wo wir sehen, zum Beispiel in den Klöstern, das ist die gleiche Haltung. Wir wollen uns orientieren auf Jesus Christus, den Auferstandenen, und wollen ihm den Lobpreis darbringen. Mhm. Und mit unserem ganzen Leben letztlich. Nicht nur in den Stunden, wo wir da sind und miteinander wirklich wortwörtlich Lobpreis machen, sondern mit allem unserem Sein.
Jetzt, du hast schon angetönt, wir sind in der Fastenzeit. Das ist schon etwas, was uns verbindet. Jetzt, dieses Jahr haben wir als Vinnie Bern gesagt, wir tun miteinander, wir laden die ganze Vinnie Bern ein zu fasten. Und ich habe mich richtig gefreut, gesehen, wie viele Menschen auf die eine oder andere Art mit fasten. Ich persönlich habe immer gesagt, Fasten ist nicht meine Spezialdisziplin, ich esse viel zu gern. Aber Leute, dieses Jahr kann ich das Fasten entdeckt wie noch nie. Und zwar wollte ich habe den Hunger jeden Tag spüren. Und darum musste ich eine Fastenart oder gesucht. Ein Vollfasten 40 Tage hätte ich keine Chance. Und darum verzichte ich auf das Mittagessen, weil ich spüre jeden Tag den Hunger. Und ich kann es nicht erklären, ich weiß auch nicht wieso. Aber ich merke, wenn der Hunger kommt, gehen meine Gedanken zu ihm. Wie ich es nicht erwartet hätte. Der physische Hunger, den ich spüre, schafft auf eine komische, mysteriöse Art und Weise Hunger nach ihm. Und ich habe mir gesagt, ich will nächstes Jahr wieder fasten. Plus, ich habe 4,5 Kilo verloren. Als Nebeneffekt da drinnen. Aber so berührend, Fasten ist für dich, du hast gesagt, hey, das ist die wichtigste Zeit. Erzähl uns etwas über das Fasten.
Ja, also ich bei diesem Jahr bin ich noch nicht auf 4 Kilo drinnen. aber wir sollen auch nicht fasten, jetzt allein wegen dem Abnehmen oder so, sondern tatsächlich, wie du sagst, dass wir die Sehnsucht, die in jedem von uns drinnen ist, nach Gott, dass wir die wieder neu können, vorholen auch. Und das kann uns eben helfen, den Hunger zu spüren und auch eben Nahrungsfasten zu machen. Weil es ist ja die Erfahrung, dass ich erlebe das so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass man eigentlich immer wieder in Zutexten oder zugemüllt wird mit Sachen, mit Abhängigkeiten, kleine, grosse. Es ist interessant, Fastenzeit ist ja die Zeit, wo Jesus in die Wüste geht. Und wir gehen mit ihm in die Wüste. Das Christentum ist eine Wüstenreligion, wenn man so will. Oder es ist eine Wüstenspiritualität, die man kennt im Christentum. Auch das Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste ist, um frei zu werden von Abhängigkeit, Sklaverei. Und das ist alles das, was die Fastenzeit eigentlich sollte, auch für uns sein. Und da merke ich, dass das mega hilft. Und mir ist ein Wüstenmönch, den ich sehr gerne habe, aus dem 4. Jahrhundert, der ist also schon lange gestorben. Ist ein grosser geistlicher Autor, heisst Evagrius Ponticus. Also wenn er mal ein gescheites Buch lesen geht Übersetzungen von dem, seiner Gedanken, was er hatte. Der war ein Mönch, der in die Wüste raus ist, als Eremit. Und sich wirklich in der Wüste quasi der existenziellen Frage gestellt hat und im Glaubensleben. Und in der Wüste, ich weiß nicht, ob wir mal in der Wüste sind, da kannst du dir nicht mehr viel vormachen. Da ist ja nichts, du kannst dich nicht ablenken. Ich war mal 2 Wochen gewesen, Fastenexerzitien gemacht in der Sahara. Das ist mit Stille und so, das war heftig gewesen. Aber eine super Erfahrung, die ich euch allen empfehlen kann. Und er hat also das auch gelebt und du merkst, du wirst mit deiner ganzen Existenz herausgefordert. Weil du wirst, ist ein Ort, wo eigentlich nicht lebensfördernd ist. Es gibt kein Wasser, es ist eigentlich tot. Also da geht es um die Existenz, oder? Und dann merkst du auch, okay. Und der Mönch war dort draußen und hat herausgefunden in der Wüste, Evagrius Ponticus, dass der Mensch eigentlich, oder er besonders, aber das gilt für alle Menschen, herausgefordert wird immer wieder mit Belastungen, die ihm aus geistlichem Leben erdrücken. Er nennt das, er hat eine Lasterlehre entwickelt, er hat das so wie definiert. Es ist zum Beispiel Überdruss, Hochmut, Neid, das sind alles Laster, die in unser Leben kommen und etwas kaputt machen, innerlich.
Ich weiss nicht, was ist Überdruss?
Überdruss ist das, was wir am meisten haben heute in unserer Gesellschaft. Mit Handy und so, wir sind immer voll gemüllt und Überdruss ist das, ja.
Und eins, sorry, die jungen Brocken.
Gastrimargia, und das sagt er, das ist das Erste, das ist die Fresssucht. Also er nennt es auch noch schöner, er sagt, der ungehemmte Magen. Und er sagt... Der ungehemmte Magen ist das grösste Einfallstor für alles Schlechte in deinem Leben. Weil wenn du das nicht im Griff hast, kannst du dich auch selber sonst nicht in anderen Sachen zähmen. Und das ist hochinteressant, weil die meisten Leute sagen, ja, ich bin jetzt nicht Fresssucht betroffen oder so. Aber merkt man plötzlich, okay, ich habe vielleicht nicht so einen guten Umgang mit Nahrung. Oder ich lasse mich immer schnell verleiten oder so. Und ich finde es interessant, weil er dann sagt, hey, wenn wir wirklich Raum schaffen für Gott und dass er grösser werden kann in uns und wacht, dass wir wachsen im geistlichen Leben, dann hilft es eben genau, fang an mit Fasten, sagt er. Und das ist wahrscheinlich die Erfahrung, die wir alle machen, wenn wir anfangen zu fasten. Es schafft Raum für Gott. Mhm. Und es stärkt die Sehnsucht nach ihm, wie du vorhin gesagt hast, den Hunger. Und dann merken wir plötzlich, da kann etwas passieren. Also ich habe die Erfahrung dürfen machen schon und ich wünsche das allen anderen. Ja.
Du hast mir einen Text gegeben, wo du hast gesagt, der beschäftigt dich in dieser Fastenzeit. Vielleicht wollen wir den schnell lesen. Oder du liest ihn doch schnell vor, Lukas 5, 16. Wir haben ihn auch auf der Folie.
Genau, also es ist eigentlich 5, 16, der letzte Satz. Also vielleicht noch kurz eine Einführung. Es ist Jesus, der Aussätzungen heilen. Und das kommen mit allen Leuten. Das heisst, danach, Jesus wurde immer bekannter, die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Ja, und wieso beschäftigt er mich? Also eben, die Fastenzeit ist der Ort, wo wir uns auch ein bisschen zurücknehmen, uns besinnen, auch die Zeit der Umkehr. Und mich beschäftigt das, weil eigentlich ist es ja ein bisschen abstrus. Also Jesus macht etwas Gutes, er tut eine Aussetzung heilen und es kommen Ströme, die Scharen von Menschen herbei und er könnte noch viel Gutes tun. Er könnte die alle auch heilen und so, aber er geht und zieht sich wieder zurück. Und ich glaube, das ist eine Situation, wo ich halt sehr gut kenne, vielleicht andere auch, dass man immer das Gefühl hat, ah, das ist auch noch gut, das müssen wir auch noch machen und das und dieses. Und dann in dieser ganzen Aktivität, die man dann hat, gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich vielleicht sich gescheiter würde zurücknehmen für das Gebet und für die Intimität mit Gott. Und da helfen Orte wie Wüsten oder Einöde, heisst es im Text, in anderen Übersetzungen. Wüste, Einsamkeit, Einöde, das wird unterschiedlich übersetzt, die Stelle. Und ich glaube, das ist das, was mich jetzt die Fastenzeit durch begleitet, wo ich mich immer wieder frage, hey, kann ich wieder rausgehen, wo ist ein Ort, wo ich mich wieder fürs Gebet besinnen und mich nicht immer verleiten lassen vom Aktivismus.
Kannst du sagen, wie fastest du ganz praktisch? Wie sieht das bei dir aus?
Ich
zurückziehen, ja. Ich nehme an, auch eine Kirche, also, wo es ruhig ist, wo Wüste ist.
Wir haben zum Glück im Kloster eine Kirche, ja. Da kann man immer zurückziehen. Jetzt in dieser Fastenzeit versuche ich sehr stark mit Texten, die Kirche für jeden Tag hat, parat hat, zu gehen. Also es gibt für jeden Tag eine Evangeliumsstelle und es gibt aus dem Alten Testament auch Stellen, passend zur Fastenzeit. Und das versuche ich sehr stark zu meditieren, zu integrieren und das irgendwie zu reflektieren durch den jeweiligen Tag. Und dann hat die Kirche, in der katholischen Kirche tut man 40 Tage fasten, aber eigentlich sind es 46 Tage. Vom Aschermittwoch bis am Karsamstag.
Das habe ich ja schon gemerkt, das ist mehr als 40.
Genau, sind mehr als 40. Und das ist eben, weil die Sündungen, die in dieser Zeit sind, die sind nicht Fastenzeit. Also es sind schon Fastenzeit, aber wir tun nicht fasten an diesen Tagen, weil aus der christlichen Geschichte heraus hat sich etabliert, dass der Sonntag ein kleines Ostern ist. Jeden Sonntag. Also Sonntag ist ja der Tag der Auferstehung. Und das ist stärker als jetzt die Fastenzeit, die wir gerade miteinander haben. Also jeden Sonntag tun wir eigentlich ein bisschen Ostern vorfeiern. Natürlich nicht so extrem wie den Ostern selber. Das ist für uns das grösste Fest. Das ist klar. Okay, und das heisst, die 6 Tage in der Woche versuche ich einfach mit einer Mahlzeit am Tag. Und am Mittwoch und am Freitag lässt die Kirche uns ein, bei Wasser und Brot zu fasten. So, also wirklich, oder eine Suppe oder so maximal. Und sowieso kein Fleisch. Und das versuche ich jetzt konkret zu machen. Und was die Kirche auch einlässt, und das versuche ich dieses Jahr ein bisschen mehr als auch schon, zu Werken der Barmherzigkeit, also wirklich zu Sachen, spenden, Leute helfen, einfach solche Sachen. Und Da lässt die Kirche dazu ein, nicht darüber zu reden, sondern einfach machen. Darum rede ich jetzt nicht weiter über das.
Ja, wir werden ja dieses Jahr die Osterzeit, übrigens, wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Letzten Montag war die Hälfte gerade. Werden wir dieses Jahr die Fastenzeit mit einer Osterkonferenz schließen. Die Konferenz freue ich mich riesig darauf, weil es in der Karwoche, aber wirklich in der höchsten Woche, am grünen Donnerstag, am Karfreitag, am Karsamstag. Und das lädt uns richtig ein, uns an dieser Konferenz neben tollen Rednern mit der Jackie Pullinger und mit der Maria Fichter, wird nicht zwei Sessions haben. Wir haben, wie gesagt, der Manny und ich, wir wollen uns auf das Kreuz fokussieren. Wir wollen Bilder anschauen, was für Bilder braucht. Brauchen die Autoren vom Neuen Testament, um uns die Bedeutung von dem Geschehen, vom Tod und von der Auferstehung von Jesus nachzubringen. Und was hat das für eine Bedeutung für uns heute? Und das werden wir miteinander dort hier erleben und auf das freue ich mich riesig. Hey, vielen herzlichen Dank. Zum Schluss noch eine letzte Frage. Was willst du uns mitgeben, Martin? Das Wort von Martin zu Vignette.
Ja, ich habe vorher im Lobpreis so, es klingt jetzt blöd, das von einem Katholik zu hören, aber ein Bild bekommen. Ich habe viel gelernt von Leuten aus der evangelischen Tradition, sage ich einmal, Freikirchen. Und das ist auch etwas, dass ich manchmal Bilder bekomme und auch sensibel bin für das. Und es hat mich sehr berührt, eben in diesem Lobpreis. Und ich weiss nicht, ob ihr das wisst, dass Schweizer Kreuz, Schweizer Fahne eigentlich ein Zeichen von Lobpreis ist. Weißt du das? Nicht? Muss ich es kurz erklären oder erzählen, wieso? Es ist wirklich wahr. Es ist 300 nach Christus ein Massaker passiert in Semmeris. Das ist im Unterwallis. Und dort ist eine römische Legion gekommen, die Thebäische Legion, die für die römischen Soldaten die Einheimischen angreifen mussten. Und die Einheimischen dort waren zum Teil schon Christen, 300 nach Christus. Und die Thebäische Legion ist aus Nordafrika, das ist heutiges Ägypten, Kopten, würde man heute sagen. Das ist eine kleine christliche Community, die überdauert hat, bis heute in Ägypten lebt. Die sind auch Christen gewesen, weil Nordafrika ist ja christlich gewesen zu dem Zeitpunkt. Ist eine aufblühende christliche Gemeinde gewesen. Und der Anführer ist der Mauritius gewesen, der Maure, der Moor.
Der Marius.
Stimmt, der Marius. Stimmt, fast das Gleiche, habe ich gar nicht gewusst. Anyway, und die haben gesagt, die römische Legion haben gesagt, zu der Thebäischen Legion, zum Anführer Mauritius, du musst die umbringen. Und die haben gesagt, nein, wir können die nicht umbringen, das sind Christen. Und dann sind sie dezimiert worden, das heisst, jeder Zehnte ist abgemetzelt worden, bis zum Schluss keiner mehr war. Und man sagt, das sind 10'000 Märtyrer, die Thebäische Legion. Die Überlieferung sagt, das sind vielleicht 600 gewesen, aber sehr viel. Und die haben ihr Blut hingegeben, wie sie sich geweigert haben, gegen andere Christen zu kämpfen. Das ist für mich ein Riesen, auch für Ökumene, sagen, wenn wir uns würden einfach weigern, gegeneinander zu kämpfen. Stellt euch mal vor, Christen im Unterwallis und Christen in Nordafrika, die sind sicher kulturell sehr unterschiedlich gewesen. Und trotzdem haben sie einander als Christen erkannt und haben gesagt, gegen euch kämpfen wir nicht. Und haben sich geweigert, sind abgemetzelt worden. Und was ist passiert? Es hat sich eine Gebetstradition entwickelt an dem Ort in Semmeris. Es sind Leute dort, aus dem heraus haben sie gesagt, wo das Blut vergossen worden ist, da können wir auch beten. Und das ist ein unglaubliche, das wissen ganz viele Leute nicht, eine Gebetsbewegung entstanden mit ab 500 nach Christus bis 800 nach Christus, 300 Jahre ewiger Lobpreis. 24-7, 24-7. Also was da mit Gebetshaus und so, Bern, Augsburg und weiss auch nicht wo, das ist alles schon gesehen, so. Nichts Neues. Hat es doch gegeben. 300 Jahre lang. Und weil das Kopten waren, die dort ihr Leben gegeben haben, hat man an diesem Ort, an dieser Bewegung, ein Wappen gegeben von den Kopten. Und ich weiß nicht, ob ihr die Kopten kennt, die haben bis heute ein gleichschenkliches Kreuz, ein Plus. Darum haben wir ein gleichschenkliches Kreuz als Schweiz. Wir sind das einzige Land, das ein quadratisches Fleckchen hat. Und gut, die Symbolik muss ich jetzt nicht erklären, das würde zu weit führen, aber die haben sich für die Gebetswege, also quasi das Logo von dem Gebetshaus, ist ein roter Grund für das Blut der Märtyrer und das weisse, gleichschenkliche Kreuz, das du verstehst, das ewige Leben darstellt. Und das ist eigentlich das Logo von Semmeris. Bis heute. Es hat sich später ein Abtei daraus entwickelt, wo heute ein Augustinerchorherrenstift ist, wo Mönche sind. Bis heute das älteste Kloster, glaube in der westlichen Welt, das durchgehend besteht, bis heute. Okay, und das ist das Wappen von denen. Und wie ist es zum Schweizer Kreuz geworden? Viel später, wo die Eidgenossen so als Bünd zusammengeschlossen worden sind, Zug, Bern und so weiter, oder? Haben sie immer wieder Krieg geführt. Das ist jetzt nicht mehr so eine fromme Geschichte. Und dann sind Berner Soldaten gekommen mit ihrem Bär und Zucker mit ihrem Dings und bla bla bla. Und das sind ja eigentlich nur Zwecksbünde gewesen, oder? Und dann haben wir gesagt, hey, oder es ist immer mehr aufgehoffenbar, dass man dann die unterschiedlichen Truppen hat wollen, quasi eine Richtung bringen, so emotional ein bisschen pushen, oder? Und hat immer wieder die Geschichte vorgenommen von diesen 10'000 Märtern, die quasi heroisch ihr Leben hingegeben haben, um die Truppen moralisch zu stärken, sozusagen. Und dann, durch das ist die Wappen von denen quasi unter den Eidgenossen immer weiter aufgekommen und dann irgendwann ist zur Schweizer Nationalflagge geworden. Lange Rede, kurzer Sinn, mich bewegt das und das ist mir vorher darum das Bild gekommen, weil wir sind in der Bundeshauptstadt, so nahe vom Bundeshaus und ihr könnt jeden Sonntagabend hier Lobpreis machen, weil die Flagge von der Schweiz ist eigentlich ein Lobpreisfahne, so. Und also was ist das für eine Berufung für uns als Schweiz? Und dass ihr da im Herz von der Schweiz, ja, ich sage zwar Zug ist das Herz von der Schweiz, aber das Herz von der politischen Schweiz, Bern, dass ihr da...
Du darfst schon das Herz von der Schweiz sagen.
Dass ihr da einfach auch eine Lobpreiskultur pflegt, die ich ja schon länger kenne, Kolumbus und so. Und ich finde das einfach grossartig. Und ich möchte euch einfach Danke sagen für das. Und nicht nur, dass ihr am Sonntagabend da seid, sondern dass ihr Menschen seid, die in Bern leben. Menschen, die Lobpreis, also Menschen des Lobpreises sind. Und eigentlich die Ausrichtung da reinbringen in diese Stadt und zum auch in die Schweiz. Und das möchte ich euch eigentlich sagen, das ist mir vorgekommen. Der Link zu dieser Flaggengeschichte. Ich glaube, ihr seid eigentlich die, die das repräsentiert an diesem Ort. Unter anderem, andere sicher auch, aber... steht in einer grossen geistlichen Tradition. Und da wünsche ich weiterhin viel Segen und danke, dass ihr das macht.
Merci viel, viel mal, Martin.